Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast ist normalerweise genau einmal im Jahr im Radio und das allerdings inzwischen seit 30 Jahren immer an Heiligabend. Deshalb der Hinweis, heute ist nicht der 24. Dezember, sondern der 23. Juni. Nicht, dass Sie den Adventskranz jetzt rausholen, wenn Sie die Stimme meines Gastes hören. Herzlich willkommen, Hans-Dieter Hillmut.
Grüß Gott, guten Tag.
Sie sind in sommerlicher Stimmung oder kommen Sie auch, wenn Sie sentimental, wenn Sie im Studio sind, weil Sie einmal im Jahr nur da sind?
Nein, also es ist tolles Wetter draußen, ideal fürs Wochenende und also ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Hans-Dieter Hillmut ist der langjährige Leiter des Radiosenders Hit Radio FFH. Wie kann es sein, dass ausgerechnet der Programmchef dann an Heiligabend immer moderieren musste?
Ja, damals 1989, als wir angefangen sind, da waren wir so ein Start-up und in einer Laune habe ich gesagt, ich mache Heiligabend die Sendung, ihr könnt alle nach Hause gehen. Und ich habe mich dann als Moderator versucht, obwohl ich keiner bin. Und wie das dann so ist, ja, willst du das nächstes Jahr wieder machen? Und so sind es 30 Jahre geworden.
Wie fand Ihre Frau das?
Ja, also die freut sich auf das nächste Weihnachtsfest, wo ich dann mal zu Hause bin. Und einmal ist sie mit im Studio gewesen und das war so langweilig für sie, weil ich mich ja sehr konzentrieren musste auf die Sendung, weil ich bin kein Moderator und alle haben zu Hause gewartet darauf, unsere Mitarbeiter, dass ich großen Fehler mache und nach dem ersten Musiktitel vielleicht das Mikrofon offen lasse und irgendein schlimmes Wort sage.
Ist es passiert?
Na, ich glaube nicht so richtig. Ich habe mal daneben gegriffen und sicher sind mal zwei Titel falsch geblendet worden und alles das, was passieren kann. Aber so richtig einen großen Lapsus gab es noch nicht.
30 Jahre lang hat Hans-Dieter Hillmut den Radiosender Hit FFH geleitet und damit den Hessischen Rundfunk herausgefordert. Nun geht er in den wohlverdienten Ruhestand und zum Abschied laden wir ihn aus kollegialem Respekt ein in den HR1 Talk, denn er ist eine spannende Persönlichkeit. Und zu Beginn spielen wir jetzt gleich mal ein Lied für Sie, das Sie sich nicht gewünscht haben. Ich bin mal gespannt, ob Sie sich sofort erinnern, aus welchem Grund wir das spielen. Achtung. Das ist
Whitney Houston.
Und wissen Sie, warum das läuft?
Ehrlich gesagt nicht.
Gleich werden Sie es erfahren.
HR1, genau meins.
Whitney Houston, How Will I Know? Und das war der erste Titel, der 1986 in München gesendet wurde bei Radio Charivari, das erste private Radioprojekt, mit dem Hans-Dieter Hillmut zu tun hatte. Aber Sie haben den Titel gerade nicht erkannt, weil...
Ich bin 4 Wochen nach dem Sendestart dahin gekommen. Ich war ja vorher wirklich, man soll es nicht glauben, beim Hessischen Rundfunk als Fernsehredakteur. Und der Verleger dort in München hat gesagt, Mensch, wir brauchen jemanden, der das Wort Radio schreiben kann. Und wollen Sie nicht nach München kommen? Und naja, so war ich 4 Wochen nach dem Sendestart bei Radio Charivari, ein Sender aus München, für Münchner, mit Münchnern und mir als Preußen. Das hat aber keiner so richtig gemerkt. Und ja, das war sehr spannend, weil das war sehr, sehr einfach, anders als hier beim Hessischen Rundfunk oder auch bei uns bei FFH. Eierschalenkartons, ein sehr improvisiertes Studio und so ging es aber auch.
Ja. Aber wie kann das sein? Sie hatten vorher Zeitung gemacht bei den Westfälischen Nachrichten, Sie waren beim Hessischen Rundfunk im Fernsehen in Kassel und kommen dann gleich zu Radio Charivari, obwohl Sie ja kein Radioprofi in dem Sinne waren. Was haben Sie denn in die Bewerbung geschrieben damals?
Ja, ich brauchte keine Bewerbung, sondern die haben mich angerufen.
Wann hat Sie gebeten?
Ja, ich kannte den Chefredakteur von Münchner Merkur, der stand hinter dem Radio und der hat dann gesagt, Mensch, wolltest du nicht kommen? Und so bin ich dahin geraten. Also ich hatte minimale Radioerfahrung bei einem Krankenhausfunk in meiner Heimatstadt Münster.
Aber das ist ja keine Grundlage, um gleich als Chef eines Radiosenders einzusteigen.
Nö, aber man wusste, ich kann gut organisieren und ich bin so ein bisschen journalistisch angehaucht, das habe ich mal gelernt. Und ja, also das waren wohl die Kriterien. Und die Kollegen vom Hessischen Rundfunk, muss ich bekennen, damals, die haben gesagt, ja Mensch, hier aus der Festangestellten-Tätigkeit zu diesem Radio da nach München zu gehen, ist das nicht ein bisschen ein Wagnis und so. Ich habe gesagt, nö. Kaum war ich da, habe ich die ersten 2-3 Wochen schon gedacht, ob das wohl richtig war.
Haben
es war
Sie
alles
Zweifel?
Sehr simpel. Nein, ja. Es war alles sehr simpel und anders. Und natürlich musste man lernen, mit Geld wirklich umzugehen. Als normaler Tageszeitungsredakteur oder auch als Kollege hier beim Hessischen Rundfunk hatte man ja mit Budgets und so weiter nichts zu tun. Und das war ein privater Radiosender und da musste man gucken, dass natürlich die Gesellschaft irgendwann wieder zu ihrem Geld kam und dass man auf der Ausgabenseite natürlich ein bisschen auf die Kosten geguckt hat und auch schaute, dass durch die Werbung Geld wieder reingekommen ist.
Also sie hat eher die unternehmerische und die finanzielle Seite gereizt.
Ja, das war auch ein Neuland für mich und der Verleger dort in München, Dr. Dirk Ippen, dem ja auch mehrere Zeitungen hier in Hessen gehören, von der HNA in Kassel bis zur FNP hier in Frankfurt, der ist ja bekannt dafür, dass er wirklich mit Geld umgehen kann und das habe ich da gelernt.
Aber hatten Sie eine Idee, Radio Charivari klang damals anders, hatten Sie eine Idee, wie modernes Radio klingen soll? Hatten Sie eine Vision? Und woher hatten Sie die?
Also wir, früher war es ja üblich im Radio, dass man den Moderator hatte und hinter der Scheibe saß dann der Techniker oder Toningenieur. Und dies alles ging natürlich damals nicht, weil man musste ja sparen. Und deshalb hat man aus den USA sehr viel Technologie rübergebracht, also Mischpulte, wo man auch selber als Moderator die Sendung fahren konnte. Es gab natürlich ein paar Tricks, wie macht man Radio damals vor 30 Jahren oder vor 34 Jahren relativ zeitgemäß. Und ja, das habe ich natürlich auch da gelernt, das habe ich mir abgeschaut. Wir sind auch oft in die USA gefahren. Radio Charivari war Mitglied bei der National Association of Broadcasters, also bei der nationalen Vereinigung der Rundfunkunternehmen in den USA, um einfach zu gucken, wie machen die das? Die haben ja eine sehr lange private Tradition in den USA. Und ich glaube 5000 Lokalradios in den USA und da konnten wir schon das eine oder andere abgucken.
Hatten Sie ein Vorbild irgendwie, AFN oder sowas? Was haben Sie gehört oder da, wo Sie dachten, so muss ein modernes Radio klingen?
Na, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und da gab es kein AFN, sondern BFPS, also englischer, britischer Soldatenfunk. Das haben wir oft gehört und wenn es ganz hoch kam, dann über Kurzwelle auch Radio Luxemburg. Das haben wir auch aufgenommen auf dem Tonbandgerät, weil die das schon anders machten als die Sender, die bis dahin on air waren.
Wie lange haben Sie gezögert, als die hessischen Zeitungsverlage anriefen und sagen, komm doch hierher und mach sowas Ähnliches?
Eigentlich gar nicht. Ich meine, natürlich wollten die mal gucken, was ist denn das für Typ, aber ich hatte den Vorteil, ich kannte Hessen ein bisschen. Ich kannte auch den hessischen Rundfunk ein wenig von der Fernsehseite. Ich hatte Radio gemacht, ich hatte mit Zeitungen zu tun und ich weiß noch, als ich im Hinterzimmer des Frankfurter Hofes in Frankfurt war und die Altverleger, wie das früher so üblich war, alle mit einer dicken Zigarre saßen und den Menschen da aus München begutachten wollten, da habe ich die erst gar nicht alle gesehen, weil die alle die Zigarre im Mund hatten und Riesenqualm im Bau war. Aber wir haben dann schnell zueinander gefunden und das war natürlich eine spannende Herausforderung, ein landesweites Radio hier in Hessen aufzubauen,
hätten
wenn
Sie
man
gedacht,
eine
dass
Lizenz
30,
bekommt.
Hätten Sie gedacht, das wären 30 Jahre?
Nein, niemals. Als ich angefangen bin, habe ich unserem Aufsichtsratsvorsitzenden damals gesagt, also 5 Jahre mache ich das und wir sind ja hier in den Medien schnelllebig und man muss dann nach 5 Jahren jemand anders suchen. Ich bekenne, das ist so der einzige Punkt, wo ich mal gegen die eigenen Prinzipien verstoßen habe und das habe ich nicht einfach so ausgesessen, sondern es war bis heute spannend, jeden Tag was Neues. Man wusste nicht, was morgens nicht, was abends ist. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert.
Hans-Dieter Hillmuth in HR1. Hans-Dieter Hillmuth ist ein typischer Westfale, kann man sagen. Geboren 1953 in Münster, Vater Fliesenleger, Mutter Schneiderin. Er hat eine jüngere Schwester. Sind Sie katholisch geprägt?
Ja, wenn man aus Münster kommt, ist man das. Und ich war immer sehr engagiert in der Kirche, war auch mal Messdiener, Obermessdiener.
Obermessdiener, okay.
Ja, man soll es nicht glauben. Und
Chef sein gefiel Ihnen auch als Kind schon?
Hat sich so ergeben, habe ich nicht angestrebt. Ja.
Was sind denn die Aufgaben eines Obermessdieners?
Naja, also Messdiener in Münster, das waren 120 Leute, 120 Jungen. Mädchen in einer Pfarrei in Münster und das war nicht nur Dienst am Altar und bei Gottesdiensten, sondern wir haben viele Fahrten gemacht und da gab es viel zu organisieren und das scheinbar liegt mir das und dann bin ich in diese Funktion gerutscht.
Ach, Sie hatten als Kind schon mehr Leute unter sich als Pfarrchef, kann man das so zusammenfassen?
Wenn Sie das so sagen, stimmt's, ja, genau.
Als Teenager haben Sie dann die erste Radioerfahrung gemacht beim Krankenhausradio. Haben wir gerade festgestellt, ich habe genauso angefangen in meinem Krankenhaus. Es gab Lautsprecher über den Türen, die konnte man nicht abschalten. Ich hatte Einschaltquote von 100%.
Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben ja damals, wir waren ja blutige Anfänger, wussten gar nicht, wie Radio ging und wir haben es einfach probiert. Und die Krankenhausorganisation hat uns gelassen und das Gute ist, ja, die Patienten konnten nicht wegrennen, die lagen im Bett und hatten ihren Kopfhörer auf und haben den allenfalls in die Ecke geworfen. Und das, ja, haben wir uns manchmal auch gewünscht bei meinen jetzigen Radius, 100% Einschaltquote, wo hat man das schon? Ja.
Mein berühmtester Interviewpartner im Krankenhaus war Günter Gabriel. Sie hatten Bundespräsident Gustav Heinemann. Wow.
Ja, also irgendwann hat es uns das nicht mehr gelangt, nur immer samstags Wünsche zu erfüllen, Gefangenenchor aus Nabucco und Udo Jürgens griechischer Wein, sondern wir haben dann angefangen, Prominente einzuladen und sind auch ein paar gekommen, Nana Muscuri und der chinesische Nationalzirkus, den konnte man schlecht hören, aber zumindest war er da. Und dann hatte ich gelesen, Gustav Heinemann, der damalige Bundespräsident, kommt nach Münster und habe ich auf der Olympia Monika einen Brief geschrieben. An
das ist eine Schreibmaschine, Olympia Monika.
Ja, für Ältere unter uns. Ja. Und jedenfalls haben die gesagt, ja, kommen Sie mal. Und dann gab es einen Termin, 15 Minuten wurden eingeräumt in einem Hotel in Münster. Und ich hatte so einen Zettel mit meinen Fragen, die Hand zitterte, ein Mikrofon. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ja, wollen Sie denn nach der ersten Amtszeit weiter als Bundespräsident tätig sein? Da hat er gesagt, nein, will ich nicht. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass das die große Sensation war.
Das war eine News.
Ja, am nächsten Montag stand dann im Spiegel, wie der Bundespräsident in einem Interview mit dem hausinternen Unterhaltungsfunk am Evangelischen Krankenhaus erklärt hat. Ja, also das hoffe ich, ist mir nie wieder passiert.
Wieso? Sie waren doch stolz wie Oscar, dass Sie im Spiegel zitiert werden.
Ja, oder? Das ist schon richtig, aber dass man so eine News verpasst, da hätte man ja viel mehr draus machen können heutzutage.
Ach so. Und danach stand dann der Berufsforschung fest, Journalist.
Ja, das hat mich immer gereizt und ich habe mich dann vom Krankenhausfunk zur Lokalzeitung, zu den Westfälischen Nachrichten gehangelt, habe gefragt, Mensch, kann man nicht auch mal als freier Mitarbeiter tätig werden? Und dann haben wir einen Schick zur Hauptversammlung des Kaninchenzüchtervereins zur Freiwilligen Feuerwehr, das Übliche. Da rupfen zwar viele Kollegen, die gerade anfangen, ihre Nase drüber, aber ich finde, dass man lernt, mit Texten umzugehen, das ist ein guter Start. Und da war dann für mich eigentlich klar, Mensch, journalistisch tätig zu sein, das ist die Zukunft für mich.
Aber warum haben Sie dann Nachrichtentechnik studiert? Dachten Sie, da lernt man Nachrichten schreiben?
Nein. Naja, die Eltern haben Sie ja eben schon erwähnt, Handwerker, und mit Journalismus konnten die wenig anfangen. Die konnten sich nicht vorstellen, damit das Geld zu verdienen. Die haben gesagt, Mensch, studier doch was Vernünftiges. Und dann hatte ich mal gedacht, Toningenieur zu werden, habe mich erkundigt, was man denn da tun muss. Da muss man ein Instrument beherrschen. Ich mit meinen Blockflötenkenntnissen war da nicht so geeignet. Und so kam ich dann zum Studium der Nachrichtentechnik an der TU in Braunschweig. Der Vorteil war, das konnte man in Münster nicht studieren, wo man sonst alles studieren kann. Aber
ach, das war auch der Vorwand raus von zu Hause.
Da musste ich nach Braunschweig.
Das ist auch gut, wenn man dann sozusagen mal rauskommt von zu Hause und nicht dann in Münster auch noch studiert.
Genau. Ja.
Hans-Dieter Hillmuth in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Hans-Dieter Hillmuth, noch Programmchef bei Radio FFH und auch Gesellschafter dort. Der Sender gehört etwa 40 Unternehmen und Verbänden von der FAZ bis zum Sportbund. Sie sind der Chef, aber Sie haben auch viele Chefs.
Ja, also wir waren 50 Gesellschafter, haben das Unternehmen 1989 gegründet, jetzt sind es nur 38. Aber, und als ich angefangen bin, habe ich gedacht, naja, wenn die jeden Tag alle anrufen, dann kommst du nicht mehr zur Arbeit. Aber wir sind alle sehr friedlich mit uns umgegangen, haben uns machen lassen. Und das hat auch damit zu tun, dass das Hessische Privatrundfunkgesetz verbietet, dass mehr als 15% jeder haben darf. Und insofern haben wir eine ganz gute Mischung aus Gesellschaftern. Einige haben sie erwähnt. Und das war immer ein guter Umgang mit denen und bin denen sehr dankbar, dass die wirklich auch Sachen zugelassen haben, die jetzt nicht unbedingt sofort Rendite versprochen haben.
Wollen wir mal einen langen gedienten Gesellschafter zu Wort kommen lassen? Helmut Markwort, der ehemalige Fokus-Chef, der erinnert sich noch lebhaft an Sie.
Hans-Dieter Hillmuth ist mir zweimal im Leben begegnet. Einmal als Wettbewerber und einmal als Partner. Dazwischen liegen 30 Jahre. Als ich anfing mit Radio Gong in München, war er bei Radio Charivari ein unangenehmer, professioneller, ausgebuffter Radiomacher, der mich sehr gestört hat. Inzwischen ist er aber mein Partner bei FFH, wo ich von Anfang an dabei war. Und ich muss sagen, super hat er das gemacht. Der Playing Captain, der Vater dieses Senders, eine Legende in Hessen und im ganzen Radiogeschäft Deutschlands. Gratuliere, Hans-Dieter Hillmuth.
Helmut Markwort über Hans-Dieter Hillmuth. Was meinen diese Leute immer, wenn sie sagen, als Gegner ist er unangenehm? Haben Sie eine Idee?
Nö, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Also natürlich Wettbewerber, auch FFH und HR sind ja auch Wettbewerber. Und wir kämpfen um jeden Hörer natürlich gegeneinander. Und wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das ist in dem Fall der Hörer.
Also Sie sind nicht auch manchmal fies als Wettbewerber? Wettbewerber. Irgendwas meint er doch da.
Nö, das kann ich mir nicht vorstellen. Da übertreibt der Kollege Marquardt.
Also, wenn zum Beispiel der Hessische Rundfunk eine große Veranstaltung macht und zufällig kommt da am Himmel ein Zeppelin von FFH vorbei, dann freut Sie das?
Das soll schon mal vorgekommen sein. Das freut mich nicht nur, das haben wir gut geplant dann. Ja.
An sowas haben Sie dann Freude?
Ja, also nicht übertrieben und ich denke, wir sind fair miteinander umgegangen, aber trotzdem, Wettbewerb ist Wettbewerb und ich glaube, das hält auch beide Rundfunkhäuser so ein bisschen in Schwung. Ja, wenn man ganz alleine auf der Szene wäre, das wäre ja langweilig.
Jetzt kommt der erste Musikwunsch für Sie, eine Hymne, ein Klassiker. Leonard Cohen wünsche Sie sich mit Halleluja. An wen oder was denken Sie bei diesem Lied?
An ihn selber, Leonard Cohen. Ich habe ihn zwei oder dreimal erlebt, zuletzt in Wiesbaden auf dem Bowling Green. Je älter er wurde, desto dunkler war die Stimme und wie er dann agiert, nur mit so einem Hütchen, Pepita-Hütchen auf dem Kopf und interpretiert dann seine Lieder. Also das war schon große Klasse und schade, dass er tot ist.
Leonard Cohen für Hans-Dieter Hillmuth. Das ist Gänsehautmusik. Leonard Cohen, gespielt für Hans-Dieter Hillmuth, der hr1-Talk. Eigentlich wollte er nur für 5 Jahre nach Hessen kommen. Die hessischen Zeitungsverlage wollten hier ein kommerzielles Radio aufbauen. Aber Zeitungsleute sind ja keine Radioleute. Also welche Vorstellung hatten denn die Gesellschafter damals, als sie angefangen haben?
Also die wollten natürlich dabei sein, wenn ein neues Radio in Hessen kommt, weil sie haben ja ihre publizistische Kompetenz und kleines bisschen haben sie natürlich auch auf den Werbemarkt geschielt, weil wenn ein neuer kommt, nimmt er vielleicht was weg. Und ja, das war am Anfang kein großer Kampf, aber ein kleiner Kampf, weil es hieß ja erst, wir haben die Journalisten, wir haben die Redaktionen und damit kann man ja auch Radio machen. Und das wissen Sie ja genauso gut wie ich. Das geht, Radio ist was anderes und sie haben dann nach kurzer Diskussion gesagt, ja, machen Sie mal. Und so haben wir separat natürlich eine Radioredaktion, Radiomoderatoren aufgebaut und gesucht. Und ja, haben damit dann in Frankfurt-Rödelheim in einer ehemaligen Tippex-Fabrik einen Sendestart vorbereitet. Am 1. April 1989 sind wir angefangen. Aber das war ein großes Risiko. Wir hatten keine Lizenz. Man braucht ja für privates Radio eine Lizenz. Und ich war Programmdirektor ohne Lizenz. Ja, auch ein schöner Titel, ja.
Ja, und das los ging es dann am 15. November 1989. Das heißt dummerweise eine Woche nach dem Fall der Mauer.
Ja, wir hätten schon senden können am 9. November, als die Mauer fiel. Und wir hatten auch einige Kollegen, die kamen aus Berlin, vom RIAS oder von RS2. Und zwei waren auch dabei, die aus der DDR geflohen waren. Und wir hatten wirklich alle Tränen in den Augen und haben groß bedauert, dass es nicht losgehen konnte. Wir hatten keine Lizenz. Die haben wir dann ein paar Tage später bekommen. Und am 15. November ging es dann wirklich los und seither haben wir ununterbrochen gesendet, bis auf zweimal, wo der Bagger dann das Stromkabel rausgerissen hat.
2 Wochen nach dem Sendestart gab es dann ein anderes dramatisches Ereignis in Hessen, auf das wir alle eigentlich lieber verzichtet hätten. Das war der Mordanschlag auf Alfred Herrhausen, den damaligen Chef der Deutschen Bank. Und da sind Sie prompt selbst als Reporter eingesprungen.
Ja, ich wohne im Hintertaunus und muss dann immer über Bad Homburg. Und auf einmal sahen wir so viele morgens, so viele Polizeiwagen. Ich dachte, was ist los? Und dann bin ich dahin und habe dann den ganzen Tag für alle möglichen Sender berichtet, noch aus so mit einem Autotelefon, was da würden heute alle drüber lachen, also in so einem großen Koffer und war dann, ich glaube, der erste oder zweite Reporter da vor Ort und habe mich bei einer Familie Unterschlupf gefunden, die dann im Fernseher geguckt haben, was da vor ihrer Haustür passiert und ja, das war dramatisch und spannend zugleich.
Hatten Sie noch keine Reporter oder wollten Sie dann sagen, ich will euch jetzt mal zeigen,
wie es geht? Ich war der Erste, der da vor Ort war und später wurde natürlich die Straßen abgesperrt, da kam man gar nicht wieder ran und ich saß dann in diesem Absperrkreis und das war Zufall und Glück.
Sie sind doch eigentlich Vollblutjournalist. Ist es dann nicht ein bisschen schade, als Programmchef dann Marketing zu machen und solche Dinge?
Nein, ich finde, das gehört zusammen und ich meine, wir finanzieren uns ausschließlich aus Werbung, wir bekommen keine Rundfunkgebühr und insofern ist das natürlich auch ein Antrieb für uns, immer wieder zu schauen, dass die Hörerzahlen stimmen, dass sie möglichst nach oben gehen, das kann nicht immer funktionieren, aber klar, das muss man wollen und das muss man auch beherrschen. Insofern finde ich, gehört beides zueinander und das bedeutet aber nicht, dass die Werbung unser Programm macht, sondern wir machen unser Programm und unabhängig und Glaubwürdigkeit, ich glaube, das ist das höchste Gut im Radio insgesamt. Und wenn wir das vermischen würden, das wäre sowohl beim Hessischen Rundfunk schlecht, das würden die Hörer merken, das wäre bei uns auch schlecht und insofern tun wir es nicht.
Wie viel ist bei Ihrer Arbeit noch Intuition und wie viel ist Marktforschung und Berechnung, Analyse?
Tja, Radio machen, wie es wirklich geht, steht ja nirgendwo. Also es gibt kein Handbuch, sonst würden wir alle nicht gebraucht. Radio machen ist so eine Mischung aus Bauchgefühl, Erfahrung, Zahlen und ausprobieren, wenn man ganz ehrlich ist. Und ja, ein bisschen schielt man natürlich auf die Zahlen. Wir machen das, wie jeder Radiosender heutzutage, jede Woche mit einem Marktforschungsinstitut aus Australien, was spezialisiert ist auf
jede
Radio.
Jede Woche.
Aber wenn man sich stur auf diese Zahlen verlassen würde, dann würde daraus kein gutes Radioprogramm entstehen.
Am Anfang
ist eine Zutat.
Als Sie angefangen haben, klang das vieles neu, vieles war innovativ, das muss man so sagen. Heute klingt vieles im Radio wieder gleich. Liegt das vielleicht auch an der Marktforschung, weil alle damit arbeiten?
Nein, das glaube ich nicht. Das liegt auch am Hörer. Ja? Also ich will jetzt die Schuld in Anführungszeichen nicht an die Hörer schieben, aber der Hörer erwartet ja, ob das halt HR1 ist oder FFH oder Planet Radio, jeden Tag eine ähnliche Mischung. Also nicht gänzlich andere Musik und auch nicht gänzlich andere Sprecher und Moderatoren, sondern eine gewisse Verlässlichkeit. Der merkt sich ja keine Sendungsnamen mehr, sondern der sagt, ach, um 22 nach der vollen Stunde, wenn der Wetterbericht kommt, dann gehe ich zu meinem Bus. Und also das ist das eine, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Auf der anderen Seite natürlich immer wieder Überraschungen. Und ich glaube, das ist heutzutage das, was das Radio auch prägt. Ich spreche jetzt nicht von HR2 oder von HR Info, das sind anders gestrickte Programme, aber HR1, HR3, UFM, HR4, FFH, Planet Radio, das sind Unterhaltungsprogramme, die nach diesem Muster funktionieren.
Würden all diese Radioprogramme vielleicht wieder interessanter werden, wenn man mehr Bauchgefühl hätte und weniger Marktforschung?
Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, natürlich, wer sich nur auf Marktforschung verlässt, der ist verloren. Also das ist ein Hilfsmittel und ich animiere auch immer wieder die Kollegen in der Musik, die ja auch mit der Marktforschung arbeiten, aber auch die Kollegen im Programm, dazu wirklich auch mal quer zu denken, alles anders zu machen, als wir bisher gemacht haben. Das ist nicht immer bequem für alle Kollegen, aber ich glaube, das ist notwendig und ja.
Hans-Dieter Hildmund über sein Verständnis von modernem Radio. Hier ist der HR1 Talk und jetzt wollen wir ein bisschen mehr über den Menschen Hans-Dieter Hildmund erfahren. Und dabei hilft uns jetzt eine Dame, die ihn schon sehr, sehr lange kennt. Er guckt mich skeptisch an. Guten Tag, Frau Überraschungsgast.
Hallo.
So schnell kann er Sie nicht erkennen.
Wann haben Sie ihn... Hallo nach Frankfurt.
Helfen Sie ihm ein bisschen. Wann haben Sie sich das letzte Mal gesehen?
Hallo Hans-Dieter Hildmund. Eigentlich sagen wir immer HDH.
Ah, Frau Bock.
Ja, genau. Brigitte Bock war von Beginn an seine persönliche Assistentin bei FFH. Erinnern Sie uns, wie lief denn damals so das Bewerbungsgespräch ab? Wissen Sie es noch?
Ja, also es ist viel aufregender für mich, bei Ihnen aufgeschaltet zu werden. Erstens mal danke, HR. Und ich freue mich, dass ich Sie mal wieder höre, Herr Hildmund. Und ich habe eben mitgehört und es war nochmal so ein Abriss von den ersten Jahren auch. Wie das für mich war, ich kriegte einen Zeitungsartikel in die Hand gedrückt, wo drauf stand Privatradio in Hessen, für Hessen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, weil ich im Ausland war vorher. Und dann habe ich am Tag vor dem Bewerbungsgespräch mit Herrn Hildmund habe ich eine Freundin angerufen, die war beim HR beschäftigt in der Sportredaktion und habe gesagt, sag mal, was ist denn das? Privatradio in Hessen, für Hessen, hat es überhaupt Zukunft? Und da sagt sie, oh ja, das wird klasse, mach das. Und sie hat eigentlich den Anstoß gegeben, dass ich dann zu dem Bewerbungsgespräch bin, zu Herrn Hildmund. Und das lief dann auch eigentlich so ganz normal. Eigentlich war ich jetzt nicht unbedingt diejenige, die zum Radio wollte, weil ich keine Ahnung hatte von Radio. Ich hatte vielleicht von manchen anderen Sachen eine Ahnung, aber nicht von Radio. Und im Laufe des Gesprächs habe ich ihn dann gefragt, also weil ich merkte, er will mir diese Chance geben. Das fand ich ganz super. Vielen, vielen Dank. Da hatte ich Glück mit Ihnen, Herr Hildmund. Und,
Nachhinein verklärt sich vieles wahrscheinlich, ja.
Beschreiben Sie ihn doch ein bisschen so als Chef.
Habe ich ihn doch abnehmen können, dass ich Radio lernen durfte, dann, als ich für Sie gearbeitet habe, neben dem eigentlichen Job. Und bin durch alle Abteilungen gegangen, nebenbei, und habe gelernt, wie die Abteilungen ineinander greifen. Und es war sehr, sehr spannend. Und so ist es geblieben.
Aber Sie waren ja ganz nah dran am Chef. Beschreiben Sie mal, was waren so seine Stärken?
Da läuft alles zusammen. Also lief alles zusammen und da läuft jetzt noch alles zusammen. Und der Chef hat es sagen. Und es war immer so. Und,
also dürfen sich ruhig trauen, auch mal was Negatives zu sagen.
Ja, ich bitte drum. Was waren denn so seine Schwächen?
Seine Schwächen war, dass seine Meinung galt und sicher hätten gerne auch, wir hatten ja ein tolles Team, also das muss ich jetzt auch mal sagen, und die mit angefangen haben und wir fühlten uns ja auch alle als Pioniere. Und aber die Meinung von Herrn Hilmut galt. Ne?
Also das
müssen Sie zugeben.
Und Herr Ungeduld Hilmut. War, glaube ich, auch ein Thema, ja.
Ungeduld?
Ungeduld war ich auch. Ungeduldig bin ich auch, ja.
Nach wie vor. Ja, das stimmt. Ja, das ist gut, dass Sie das sagen und also, ich das nicht sagen muss.
Also so ein kleiner Patriarch ist das schon gewesen?
Ja, wo so, das ist genau das richtige Wort.
Aha.
Er wollte auch nicht der Vater sein.
Jetzt müssen wir das Telefongespräch aber auch beenden. Ja.
Nein, jetzt wird's interessant. Okay.
Herr Hilmut, ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf damit.
Wie war das denn für Sie, wenn da so ein Kollege reinkam und sagte, kann ich mal mit Hilmut sprechen? Haben Sie dann auch manchmal gesagt, du, such dir vielleicht besser einen anderen Tag aus?
Also ich hoffe, dass Herr Hilmut das immer gemerkt hat. Meine Devise war, HDH den Rücken frei halten und die Kollegen nicht auflaufen lassen. Und damit bin ich eigentlich fast 18 Jahre gut gefahren damit. Und die haben mich dann natürlich gefragt, wie ist er denn drauf heute? Und dann, ja, dann habe ich so ein bisschen das geschildert, wie das so war.
Wie immer gut war die Antwort, oder?
Wie immer gut, ja, also, ich muss ja auch sagen, sie war ein großartiger Chef, so ist es ja nicht. Aber sie haben es natürlich auch gerne mal den Leuten ein bisschen schwer gemacht.
Also beim privaten Radio, Ihnen auch?
Mir auch. Ich hätte auch gerne ab und zu mal die Glastür geknallt.
Aha.
Aber dann war er eigentlich sehr gelassen.
Das war ja auch eine Glastür, da hätte man ja was kaputt machen können.
Beim privaten Radio kann man ja die Gehälter freier verhandeln als beim öffentlich-rechtlichen. Es heißt, er sei dann so bei so Gehaltsverhandlungen auch ein ziemlich harter Hund gewesen. Stimmt das?
Also da kann ich mich nicht drüber beklagen, über die ersten Jahre. Allerdings habe ich dann irgendwann gemeint, ich bräuchte auch nochmal eine Gehaltserhöhung. Und dann hat er zu mir gesagt, ich habe dann gesagt, auch argumentiert und ich habe es verdient und ich mache das und das und das und das mehr. Und nee, aber ich will nicht. Und dann war das Gespräch dann beendet, es war aber auch gut. Und deswegen, wir hatten eigentlich nie, ich kann mich nicht erinnern, dass wir so Streit oder was hatten, weil sie haben eigentlich gesagt, sie sehen schon meinem Gesicht immer an, wie ich drauf bin.
Und umgekehrt auch?
Stimmt das?
Klar.
Haben Sie an seinem Gesicht das auch gesehen?
Ich glaube, wir haben uns in den 18 Jahren ganz gut kennengelernt und es war auch eine sehr gute Zusammenarbeit und ich kann mich auch erinnern, dass er unglaublich positiv reagiert hat, als ich mal eine sehr peinliche Erinnerung, was mich betrifft. Ich habe ihn mal zu einem Termin geschickt, zu Herrn Koch.
Zu dem Ministerpräsidenten damals.
Zum Ministerpräsidenten.
Okay.
Und der Termin wurde umgelegt und wieder hingelegt und wieder verschoben und nochmal und hin und her. Und er kam dann von diesem Termin zurück und sagte, der war kein Ministerpräsident. Und ich habe mich so aufgeregt, dass er dann sagte,
können Sie es aufklären?
Das kann doch jedem mal passieren.
Das war nicht der Ministerpräsident. Oder möchten Sie es aufklären?
Das fand ich großartig.
Er weiß es gar nicht mehr genau.
Brigitte Aber ich weiß es.
Er hat es vergessen, offenbar. Und damit ist es auch abgehakt. Brigitte Bock, herzlichen Dank. Die langjährige Assistentin von Hans-Dieter Hilmut. Vielen Dank, dass Sie uns was erzählt haben.
Gerne.
HR1 Talk.
Hans-Dieter Hilmut ist heute unser Gast, der langjährige Leiter von Hitradio FFH. Am Dienstag verabschiedet er sich in den Ruhestand. Was für Radio läuft bei Ihnen eigentlich sonntags vormittags zu Hause, wenn überhaupt?
Wenn ich ganz ehrlich bin, wenig Radio oder gar kein Radio. Wir bemühen schon mal Alexa um irgendeine...
Tatsächlich?
Ja, sicher, klar. Ich bin da nicht so ängstlich. Also als Ingenieur weiß ich, was technisch geht und was nicht. Also das nutzen wir ganz gerne.
Sind Sie intensiver Zeitungsleser?
Ja, sehr intensiv. Immer vor dem Frühstück lese ich schon 3 Tageszeitungen und ist ein bisschen old-fashioned und nach dem Frühstück dann 2 noch auf dem iPad.
Also wenn Sie jetzt übrigens keine Lust haben auf ein Interview mit Hans-Dieter Hillmuth, dann nutzt es Ihnen, glaube ich, wenig, wenn Sie zur FFH umschalten, denn da ist er gleichzeitig jetzt auch.
Ja, das stimmt. Bei meiner Kollegin Silvia Stenger, die sendet ja immer sonntags morgens einen Talk, wie hier bei HR1, aber von 9 bis 12. Das haben wir aufgezeichnet, damit wir hier live sein können.
Bei uns ist er live. Wenn Sie also ein Interview mit Hans-Dieter Hillmuth hören wollen, dann empfehle ich Ihnen, bei HR1 zu bleiben, in aller Bescheidenheit. Ich glaube, hier erfahren Sie mehr, zum Beispiel gleich im Fragebogen. Hans-Dieter Hillmuth ist ein kreativer Kopf, der nie lange nach einer Antwort suchen muss. Also ist unser HR1-Fragebogen bestimmt eine leichte Übung für ihn. Der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als FFH-Chef war...
mit vielen jungen, kreativen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ach du Schande. Meine Frau weiß es besser.
Meine schönste Reise war?
Nach Bhutan. Vor 2 Jahren waren wir da. Ein tolles Land und abgelegen und tolle Eindrücke.
Stolz bin ich darauf,
dass wir 30 Jahre lang hier FFH, Planet und Harmonie gefahrlos gesendet haben, dass wir Marktführer sind mit FFH und wirtschaftlich geht es auch ganz gut und ja, 30 Jahre, über 30 Jahre hinweg, das ist schon ein Wunder.
Von meinem Neffen habe ich gelernt.
Och Gott, weiß ich nicht.
Okay. Mein Lieblingsessen?
Frikadellen.
Ich hasse es, wenn?
Wenn man nicht auf den Punkt kommt.
Sie sind ungeduldig, ne?
Stimmt, habe ich ja vorhin schon bekannt.
Ja. Glück bedeutet für mich?
Den Tag genießen zu können, das vergisst man ja allzu leicht in der Hektik, das muss ich auch erst lernen. Ich hoffe, ich hab mich der Sache ein bisschen angenähert.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Tja, allen immer wieder klarzumachen, allen Bürgern immer wieder klarzumachen, wie wichtig die Demokratie für uns ist und dass es sich lohnt, dafür einzustehen und zu kämpfen.
Bereut habe ich?
Nix.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit?
Tja, Dalai Lama vielleicht. Ich hatte schon mal die Gelegenheit, ihn zu interviewen, also eine faszinierende Persönlichkeit. Das wär's.
Peinlich war mir zuletzt.
Es sind ja so im Moment so ein bisschen die Hillmuth-Festspiele, also überall steht was in der Zeitung, wir hier bei HR1. Ich glaube, das ist ein bisschen dicke.
Wird es Ihnen langsam peinlich?
Peinlich nicht. Ich freue mich darüber, aber ich glaube, es war ja nicht nur, oder ich weiß, es war nicht nur meine Leistung bei FFH, sondern vieler Kollegen und die sollte man ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken.
Nächste Woche haben Sie es überstanden. Der Glaube
ist wichtig für mich und daran, ich habe viele interessante Persönlichkeiten in der katholischen Kirche kennengelernt und deshalb fühle ich mich mit der Kirche sehr verbunden.
Ich habe Angst vor?
Eigentlich nichts, weil ich kann es wahrscheinlich eh nicht ändern und schaue immer gerne nach vorne. Insofern Mutlosigkeit war nicht mein Ding, sondern eher Zuversicht und das Blicken nach vorne.
Treue.
Ist wichtig und freue mich, dass meine Frau so lange bei mir durchgehalten hat, 35 Jahre. Ich könnte gar nicht sagen, wie lange wir verheiratet sind, aber vorletzte Woche war das Datum und da wurde ich darauf hingewiesen, dass wir 35 Jahre schon zusammen sind. Und das ist wirklich, super.
Mein Lieblingsfilm?
Ich gehe wenig ins Kino.
Gummibärchen.
Esse ich sehr gerne und das sieht man ja manchmal auch an mir im Moment nicht, aber...
Sie sind rank und schlank.
Ja, ich hatte so eine kleine Krankheit, aber normalerweise Gummibärchen esse ich sehr gerne, zu gerne.
Ballonfahren.
Ja, habe ich früher gerne gemacht. Man wusste nicht so genau, wo man runterkam. Windwärts ging es und man war in der Natur und das habe ich immer sehr genossen.
Jetzt nicht mehr?
Nee, ich habe so einige gesundheitliche Malaisien gehabt und deshalb bin ich gesperrt. Ich habe zwar noch die Lizenz, aber kein Medical, wie es heißt, also eine ärztliche Bescheinigung, das zu tun. Ich fahre manchmal gerne mit.
Also als Fahrgast dürften Sie noch einsteigen, Fahrgast aber Sie dürfen nicht mehr verantwortlich sein.
Genau, okay. Ja. Neulich sind wir mit dem Ministerpräsidenten gefahren, morgens um 5 irgendwo aus der Nähe von Gießen. Das war auch ein tolles Erlebnis, nicht nur wegen des Ministerpräsidenten, sondern frische Natur, Sonne geht auf.
Ballonfahrer müssen Frühaufsteher sein, ne? Das ist das Ding.
Entweder früh oder spät. Es darf keine Thermik herrschen und das ist eben nur morgens oder abends. Und das tollste Erlebnis war, wir waren mit einem FFH-Ballon natürlich, einer von 1000 Ballons bei der größten Ballonfiesta in Albuquerque in den USA. Das war ein tolles Erlebnis, 1000 Ballone gleichzeitig.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Hans-Dieter Hilmuth. Vielen Dank. Hier ist der HR1 Talk mit Hans-Dieter Hilmuth, unser Gast, der langjährige Programmchef von Hitradio FFH. Lassen Sie uns kurz über ein aktuelles Thema sprechen. In Deutschland wird ja wieder viel über Organspende diskutiert. Wir haben viel zu wenige Spender. Deshalb soll jeder automatisch zum Spender definiert werden, wenn er nicht dagegen widerspricht. Finden Sie das richtig?
Also, ich bin natürlich befangen und finde das richtig. Die Frage kommt ja jetzt, was haben Sie denn mit Organspende zu tun? Ich hatte ein Problem mit meiner Niere angeboren und vor 11 Jahren hat meine Frau ein wirklich großes Geschenk, ein großes, großes Geschenk, mir eine Niere gespendet. Und ja, sonst hätte ich heute ja nicht stehen können wahrscheinlich.
Also das ist ja nun auch ein Glück, dass die Niere Ihrer Frau medizinisch gepasst hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, Sie sind ja eigentlich nicht verwandt. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, würden Sie heute noch auf einer Warteliste stehen möglicherweise?
Ja, vor allen Dingen, man muss dann zur Dialyse, sprich 2-3 Mal in der Woche. Das, glaube ich, ist sehr kräftezehrend. Das musste ich nie. Wir haben es damals so gut getimt. Bevor ich hätte zur Dialyse kommen müssen, habe ich dann in der Uniklinik in Freiburg diese Spenderniere bekommen. Und aber stimmt, da stünde ich heute immer noch auf der Warteliste.
Warum tun wir uns in Deutschland so schwer mit diesem Thema? In anderen Ländern ist das viel einfacher geregelt.
Es ist sehr schwer zu beurteilen von mir aus. Also natürlich verstehe ich, wenn jemand verstorben ist und die Angehörigen wissen nicht so genau, was sollen wir jetzt tun. Und ich glaube, da ist es dann besser und klarer, wenn man im Vorfeld weiß, was hätte denn der Verstorbene gewollt. Und oft glaube ich, hätte er einer Spende eher zugestimmt als die zögernden, verständlicherweise zögernden Angehörigen.
Ein neuer Vorschlag von dieser Woche war, wer einen Organspendeausweis hat, kommt in der Liste nach oben. Ist das fair?
Kann ich nicht so sagen.
In Israel wird das so gemacht.
Ja, das stimmt.
Ja. Was haben Sie selber, nachdem Ihnen geht es heute wieder gut, haben Sie dann tatsächlich auch mal einen Gang runtergeschaltet?
Ja, in dem Moment, wo ein Bekannter verstorben ist oder wenn man eine schwere Krankheit hat, da denkt man ja, Mensch, eigentlich müsste man ein bisschen, wie Sie sagen, einen Gang runterschalten. Aber das Leben ist kurz und wenn es einem Spaß macht, dann ja, muss man einfach alles tun, was möglich ist. Und das war immer meine Devise. Und insofern ist das mit dem Gang runterschalten nach ein paar Tagen wieder vergessen. Und ja, meine Mutter sagt immer, ja, mach nicht so viel und dies noch und das noch.
Ihre Mutter ist 92?
92, ja, die hat gut reden. Ja. Aber es hat mir immer Spaß gemacht und mir macht es Spaß, wenn ordentlich was los ist. Und insofern habe ich das nie als Belastung empfunden, sondern immer auch als positive Bereicherung meines Lebens. Das habe ich gelernt, nachdem ich die Niere bekommen habe. Man muss den Augenblick auch genießen und das versuche ich.
Aber eigentlich hat sich Ihr Leben nach der Organspende gar nicht groß geändert?
Hab natürlich mit meiner Frau verhandelt, was ist denn, wenn wir uns mal trennen sollten?
Dann kriegst du dann die Niere zurück, oder?
Ja, sowas in der Richtung. Und muss ich da jedes Jahr große Geschenke machen? Und so, sie hat gesagt, nein, Geschenk ist Geschenk und fertig. Sie kommt aus dem Münsterland und ist Westfälin und auch sehr straight. Und aber ich muss wirklich immer noch wirklich daran denken, was das für ein großes Geschenk war, was sie mir gemacht hat. Ein größeres gibt es nicht.
Machen Sie Sport? Halten Sie sich fit? Achten Sie auf Gesundheit?
Sehe ich so aus?
Sie sind rank und schlank, also Sie könnten ein Jogger sein.
Nein, also ich mache keinen Sport. Ich habe so einen kleinen, als ich auf der Schule war, mal gerudert und habe mir vorgenommen, das vielleicht demnächst mal wieder anzufangen hier auf dem Main.
Wobei schalten Sie am besten ab?
Reisen. Also weit weg reisen, nichts sehen, nichts hören, das hat uns immer, uns beiden, meiner Frau und mir, sehr viel gegeben. Und wir sind auch immer lange in Urlaub gefahren, 3 Wochen. Da rümpft ja normalerweise der Arbeitgeber so ein bisschen die Nase. Aber das hilft wirklich zu entspannen und auch mal an was anderes zu denken.
Heinz-Dieter Hillmund über seine Gesundheit.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Hans-Dieter Hillmut, noch FFH-Chef, bald Rentner. Manche wundern sich ja, wenn wir immer hier sagen Konkurrenten, aber es war eine faire Konkurrenz. Und das wollten wir dann mal ein bisschen erklärt haben. Was heißt denn das eigentlich, faire Konkurrenz? Und das erklärt uns jetzt Dr. Heinz Sommer, der Hörfunkdirektor des Hessischen Rundfunks.
Es gibt einen Moment, den ich ihm nie vergessen werde. Wir haben in der Alten Oper seinerzeit geplant gehabt, die große 8. Sinfonie von Gustav Mahler mit unserem Orchester, Chor und wirklich sehr, sehr vielen Mitwirkenden aufzuzeichnen, auch für eine DVD-Produktion. Das ist ein Riesenaufwand gewesen. Und wenige Wochen vorher hat mich Hans-Dieter Hillmut angerufen und hat gesagt, wissen Sie eigentlich, dass es dort eine Kollision gibt, weil der Opernplatz, also der Platz vor der Alten Oper, an diesem Tag an uns vergeben ist im Rahmen des Hochhausfestivals. Und wir planen dort eine große Musikveranstaltung. Und ich habe gehört, dass Sie ja in der Alten Oper sind. Da war natürlich der Schreck groß. Und dann hat er vorgeschlagen, lassen Sie uns doch gemeinsam schauen, was man da machen kann. Und dann hat FFH seine Bühne anders aufgebaut als geplant. Dadurch war es möglich, die gesamten Schallwellen an der Alten Oper vorbeizulenken, und es hat überhaupt nicht gestört, dass draußen diese Veranstaltung war und wir drin. Das wäre anders nicht gegangen. Dass er so fair gewesen ist, das werde ich ihm wirklich nie vergessen, denn damit hat er unsere Produktion gerettet. Das hätte er nicht machen müssen. Das fand ich großartig und daran denke ich immer gerne zurück, weil das für mich einfach auch ein Beweis von einer Haltung ist. Und wir sind Konkurrenten, gar keine Frage, aber wir sind nicht in dem Sinne verfeindet oder Gegner. Und das war mir immer wichtig. Und das hat er auch immer so gesehen, glaube ich.
Heinz-Dieter Sommer über Hans-Dieter Hillmut. Haben Sie das ähnlich in Erinnerung?
Ja, das weiß ich noch. Wir wollten dann ein tolles Rockkonzert machen und dann ist uns aufgefallen, hui. Großes Orchester, großer Chor, große Aufzeichnung für Dreisat, glaube ich, war das. Und aber Gott sei Dank ist die Alte Oper so gebaut, hat also ein Innenleben, was mit der Außenhaut nicht verbunden ist. Also wir konnten draußen ordentlich Krach machen und drin war dann Mahler und das ist alles gut gelaufen. Aber ein bisschen gezittert haben wir schon.
Welches der beiden Konzerte hätten Sie lieber gehört? Persönlich?
Ich war ja draußen und das hat mir gut gefallen, ja. Ich weiß gar nicht, wer es war, ja, aber...
Niki vielleicht?
Nee. Habe ich noch nie gehört.
Sie haben noch nie Niki gehört und wünschen sich das.
Ja, naja, also Niki habe ich weder... Ich bin Niki noch nie begegnet, ich habe noch kein Konzert gehört, aber ich dachte, es hat was mit FFH zu tun und... als wir angefangen sind, 1989, da habe ich unsere Musikredaktion immer mit Niki getriezt, gescheucht, habe gesagt, wir müssen die Musik etwas eingängiger machen als die Kollegen von HR3. Die waren damals ein bisschen sehr rockig, ein bisschen kompliziert, also ein bisschen eingängigere Musik und frisch und unkompliziert zum Mitpfeifen und habe immer Niki als Beispiel genannt.
Aber das lief doch nie bei FFH, oder?
Nur Weihnachten, glaube ich mal. Nein, also Niki ist bei uns eigentlich nie gelaufen, aber es gibt immer noch den Schnack im Sender, Hillmut und die Niki. Ja.
Und jetzt wünschen Sie sich bei uns Niki, damit die Leute umschalten zu FFH. Ist das jetzt die Strategie dahinter?
Nein.
Das läuft ja eher bei HR4 bei uns.
Also am Dienstag gibt es ja eine Verabschiedung meinerseits und da tritt auch Niki auf und deshalb dachte ich schon mal als Vorbereitung Niki. Und Niki, glaube ich, weiß von all dem nichts, ja, dass sie so von uns da vorgeführt wurde.
Ich bin ein bayerisches Cowgirl.
Zum Niki. Beispiel eines der Titel von ihr.
Ich bin ein bayerisches Cowgirl.
Na, das habe ich in HR1 auch noch nicht gehört. Niki, gewünscht von Hans-Dieter Hillmut, bitteschön. Er ist ein Macher. Zu seiner Senderfamilie in Hessen gehört ja neben FFH auch Planet Radio, Harmony FM. Auch das Wolkenkratzer-Festival in Frankfurt ist mit seine Idee gewesen. Wie wichtig ist es, in so einer Position optimal vernetzt zu sein?
Ich denke, ganz wichtig, weil Radio ist ja Bestandteil der Gesellschaft und da kann man nicht nur einfach in seinem Studio hocken und man muss mit vielen Kontakt haben, ob das jetzt die Politik ist oder viele Bürger natürlich, viele Festivals, die wir veranstaltet haben. Hessentag, da waren wir, glaube ich, der erste Sender, der so ein bisschen was gemacht hat und dann haben sich HR und wir ein bisschen gegenseitig hochgeschaukelt und wenn man Hessentag letzte Woche in Bad Hersfeld gesehen hat, da haben die Radiostationen schon ordentlich was beigetragen.
Und wenn Sie sagen, wir sind ein Bestandteil der Gesellschaft, hat dann auch ein Privatradio eine Aufgabe in der Gesellschaft?
Steht alles im Gesetz drin. Wir haben beizutragen zu Bildung, zu Information, zu Unterhaltung und viele andere Dinge mehr. Und ich denke mal, dem sind wir nachgekommen. Wir haben also nie einen Sender versucht zu machen, der mit Moderatoren bestückt war, die nur Sprüche geklopft haben und dann war Musik, sondern uns war immer wichtig, dass auch Information da ist, natürlich immer balanciert und nicht zu viel, nicht zu wenig.
Das ist ja gerade die Frage, in Zeiten von Hassmails, in Zeiten von Fake News ist die Unsicherheit sehr groß. Wem kann man eigentlich noch glauben? Wie gehen Sie damit um?
Wir haben versucht, immer unabhängig zu berichten, uns nicht anzulehnen an irgendjemanden. Wir haben versucht, seriöse, journalistisch aufbereitete Nachrichten zu haben. Natürlich, jeder, der Nachrichten macht, weiß das. Man macht auch Fehler. Aber ich glaube, das war uns sehr wichtig, dass wir Unabhängigkeit bewiesen haben. Und als wir angefangen sind, damals hat vielleicht der eine oder andere Politiker ein bisschen darauf geschielt, dass jetzt mal dem Hessischen Rundfunk ein Pendant gegenübergesetzt wird. Aber ich glaube, so funktioniert das im Radio nicht.
Und also war das die Idee, wir müssen dem Hessischen Rundfunk was entgegensetzen?
Unter anderem.
Hat die Politik sie deshalb auf die Schiene gesetzt?
Na, die haben uns ja nicht auf die Schiene gesetzt, sondern die haben ein Gesetz gemacht. Und dann hat die Hessische Landesanstalt, unsere Aufsichtsbehörde, die Lizenz vergeben. Und dass wir neutral, unabhängig, journalistisch berichten, das haben wir uns immer auf die Fahnen geschrieben und das haben wir, denke ich, auch durchgezogen.
Beim Hessischen Rundfunk ist es ja geregelt mit dem Rundfunkrat, wo alle Parteien, aber auch Gewerkschaften und Kirchen
ja
ihr Rederecht
auch
haben. Wie ist das beim Privatradio bei
gibt's
Ihnen?
Gibt es ja bei uns auch. Es gibt die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk, sitzt in Kassel. Da gibt es auch so eine Art Rundfunkrat. Die Anstaltsversammlung sind 30 Damen und Herren aus den schon von Ihnen genannten Institutionen, die darauf wachen. Was machen die denn da? Ist das gesetzeskonform? Gibt es da Verstöße? Und vor allen Dingen, wir brauchen alle 5 Jahre eine neue Lizenz. Wir müssen uns immer wieder neu bewerben und dann kriegt man die oder auch nicht.
Und klingelt auch mal das Telefon aus der Politik und heißt dann,
Nein, das hat es noch nie gegeben.
Wirklich nicht?
Ja, das kann ich jetzt erzählen. Sie können es nicht nachprüfen, aber es war wirklich so.
Wir wollen doch mal nachhören. Und zwar der hessische Ministerpräsident, den haben wir auch mal gebeten, eine kurze Stellungnahme abzugeben. Volker Bouffier über Hans-Dieter Helmuth.
Wir verdanken Hans-Dieter Helmuth unglaublich viel. Er ist der aus meiner Sicht erfahrenste und erfolgreichste Radiomacher Deutschlands. Er hat 30 Jahre FFH zu einem Flaggschiff ausgebaut. Das ist untrennbar mit ihm verbunden. Und er hat eine souveräne Art und er ist extremst erfolgreich gewesen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch qualitativ. Er hat mehrfach den Deutschen Radiopreis gewonnen und er ist ein ganz starkes Stück Hessen. Und ich finde es toll, dass der Hessische Rundfunk ihn ehrt, also sozusagen die Konkurrenz. Und wenn man von privatem Rundfunk spricht, dann kann ich nur sagen, wir können froh sein in Hessen, dass wir FFH haben. Und wir hätten FFH in dieser Form ohne Hans-Dieter Helmuth nicht. Und deshalb kann man nur sagen, danke Hans-Dieter Helmuth.
Volker Bouffier über Hans-Dieter Helmuth. Wieder große Worte. Sie sagen ihm, es wird Ihnen langsam zu viel. Er lobt jetzt beide Seiten, der Hessische Rundfunk und Radio. Vielleicht sind diese Zeiten der großen Schlachten auch geschlagen inzwischen?
Ja, am Anfang war es ein sehr verkrampftes Verhältnis, dass ich heute hier stehe im Hessischen Rundfunk bei HR1. Das wäre vor 30 Jahren nicht möglich gewesen. Damals war der Hessische Rundfunk natürlich ein bisschen irritiert dadurch, dass ein neuer Konkurrent, ein Wettbewerber kam. Das kannte man ja nicht und der damalige Intendant hat dann auch mehrfach gegen uns geklagt, wegen des Namens und so weiter. Das hätte er vielleicht nicht tun sollen, weil wenn der Große auf den Kleinen einschlägt, das ist immer eine schöne Propaganda für einen selber. Also das Verhältnis hat sich dann auch mit dem damaligen Intendanten doch deutlich entspannt. Und ja, wir kämpfen um jeden Hörer miteinander, alle Programme, aber wir können auch miteinander reden und ich denke, das ist auch vernünftig.
Vielleicht ist der Gegner des Radios ja längst ganz woanders, also zum Beispiel bei Spotify oder Sie selber sagten gerade, Sie werfen Alexa an und lassen sich da die Musik vorspielen, Sie brauchen gar kein Radio mehr zu Hause.
Ich glaube, Radio kann man so schnell nicht ersetzen. Radio erlebt ja wirklich eine Renaissance in letzter Zeit. Dazu haben auch Alexa, dazu haben Streamingdienste, Spotify, Podcasts beigetragen. Aber diese Nähe von Radio und in diesem Fall die Verbindung zu Hessen, dass die Moderatoren wissen, wovon sie sprechen, dass sie sehr viel Kontakt haben zu den Hörern, dass das Programm auf eine bestimmte Region ausgerichtet ist, das ist die Stärke von Radio, dieser Live-Charakter, dass nichts aufgezeichnet ist und aus Kalifornien kommt. Ich glaube, das kriegen die Leute schon mit und das ist weiterhin die Stärke von Radio und ich glaube, die Radiomacher werden gut beraten, wenn sie auch in Zukunft auf die Nähe setzen und natürlich alle technischen Möglichkeiten nutzen, die ihnen gegeben sind.
Radio ist schon oft tot gesagt worden. Es gab vor 30 Jahren mal Video Killed the Radio Star, ja, das von den Muggles. Unberechtigte Sorge immer noch?
Also man muss immer aufpassen, man darf den nie sagen, aber wenn ich gucke vor 30 Jahren, da hat der Rundfunk und auch wir haben Schallplatten aufgelegt, es gab kein Internet, Herr Zuckerberg war 5 Jahre alt, Autotelefone haben wir schon drüber gesprochen, die waren in so riesigen Schrankkoffern. Alles das war damals und wenn man sich heutzutage das technische Umfeld anschaut, dann hat Radio wirklich sehr positiv durchgehalten und das liegt an der Nähe und an dieser Entwicklungsfähigkeit von Radio. Und Radio, glaube ich, ist bald das letzte Massenmedium, was wir hier in Deutschland haben. Massenmedium meine ich positiv und nicht negativ.
Hans-Dieter Hillmuth in HR1. Hans-Dieter Hillmuth nimmt in dieser Woche seinen Hut. Aus dem erfolgreichen Medienmanager wird ein Rentner. Freuen Sie sich drauf?
Rentner klingt ja erstmal so schrecklich, ja.
Aber wieso klingt klar, das Wort Rentner?
Ja, ist irgendwie so.
Sie
ein
haben bisschen, einfach diese Rolle noch nicht angenommen.
Das stimmt, ja. Kann sein, dass ich noch nicht genug mich damit beschäftigt habe. Ja, aber nach 30 Jahren FFH ist jetzt auch mal gut und blicke nach vorne. Und ab 1. Juli bin ich Rentner und meine Frau und ich haben natürlich schon mal überlegt, wie wird's denn wohl? Und neulich hatten wir mal gemeinsam eine Woche Urlaub, sind nicht weggefahren, da haben wir das schon mal ausprobiert. Boah, da gibt's noch einiges zu lernen, ja, weil sie macht ihre Sachen, sie hat ein geregeltes Leben, ich meins und das muss man erstmal zusammenbringen.
Das heißt, Sie haben jetzt freundlich umschifft, dass es geknallt hat in der Probewoche?
Ja, ein bisschen, ja.
Okay. Genau,
ja. Aber ich habe mal versucht, ja, ein paar Dinge zu tun oder ich werde versuchen, noch ein paar Dinge in Zukunft zu tun, weil nur einfach in der Ecke zu sitzen und zu warten, das ist nicht mein Ding. Also ich bin noch Aufsichtsratsvorsitzender hier bei der Frankfurter Volksbank und werde mich auf der Saalburg betätigen als Vorstand des Fördervereins. Saalburg, das ist, wo jedes Kind aus Hessen einmal hin muss während der Schulzeit. Malteser haben gefragt, kann ich was tun? Rudern hatten wir schon, würde ich gerne mal machen, um mich mal ein bisschen zu betätigen. Rotary Club in Bad Homburg. Also es gibt sicher noch das eine oder andere zu tun.
Ja, was wollen Sie bei den Maltesern machen? Kaffee ausschenken oder die Finanzen prüfen und den Vorstand auffrischen?
Nein. Die sind gut organisiert hier in Frankfurt und die haben mich gefragt, ob man nicht, die haben so einen Besuchsdienst für ältere Leute und ob man da nicht anpacken kann und ja, da werde ich nach dem 1. Juli auch tätig sein.
Das heißt, Sie werden auch wirklich dann arbeiten bei den Maltesern?
Ja, mein Vorsatz, ja.
Wie schwer fällt es Ihnen, Ihr Baby loszulassen?
Erstaunlich, diese Frage kriege ich in den letzten Tagen natürlich häufiger gestellt. Eigentlich nicht. Es macht mir sehr viel Spaß, es ist erfolgreich. Ich freue mich, dass wir es erfolgreich übergeben können. Aber ich weiß auch, es müssen mal andere ran und
FFH wird nicht geschlossen nach Ihrem Abgang?
Habe ich noch nicht von gehört, sondern der Kollege Meyer, der von Antenne Thüringen kommt, der dort Geschäftsführer war, der wird es übernehmen. Und die ganze Mannschaft bleibt ja bestehen und ich habe gute Hoffnung, dass der Hessische Rundfunk auch weiterhin ein bisschen Gegenwind bekommt aus Bad Vilbel, aus unserem Funkhaus.
Was haben Sie sonst noch für Pläne?
Die Zeit genießen. Gereist sind wir schon immer in den letzten 20, 30 Jahren. Und ja, also diese ehrenamtlichen Tätigkeiten und die Tätigkeit bei der Frankfurter Volksbank plus ein bisschen Reisen, dann schauen wir mal, ja.
Hans-Dieter Hillmuth, der Chef von Hitradio FFA, die andere Seite des Weinberges in der Radiowelt sozusagen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Ruhestand. Am Ende ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Ach Gott.
Ach Gott.
Was könnte es sein?
Ja.
Gedichte kann ich schlecht.
Und wenn wir die Sendung aufzeichnen, kann man hier auch manchmal schneiden. Viele Gäste können ja sonntags nicht, aber wir sind ja jetzt live. Fällt Ihnen das ein?
Nee, gar nichts.
Okay.
Tut mir leid. Also.
Dann retten wir uns über Ihren letzten Musikwunsch.
Genau.
Warum wünschen Sie sich ein Weihnachtslied?
Tja, also von einem ganz schrillen Weihnachtslied habe ich ja abgesehen, aber Eartha Kitt singt eins, was auch vielleicht bei 30 Grad funktioniert bei HR1. Weihnachten durfte ich ja 30 Jahre lang hindurch die Sendung machen. Und das werde ich in diesem Jahr nicht mehr machen. Und insofern, glaube ich, ist so ein Weihnachtslied im Hochsommer eine gute Abrundung. Und ja.
Was machen Sie am 24. Dezember?
Gute Frage. Das strahlen meine Frau und ich uns noch ein bisschen. Ich denke immer so Alpen, Schnee, Herdfeuer. Meine Frau sagt, lass uns endlich mal zu Hause bleiben. Aber wir haben ja noch ein halbes Jahr Zeit, uns darüber auseinanderzusetzen.
Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder als Podcast weiterempfehlen möchten, es gibt es später als Podcast auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Hans-Dieter Hillmuth, herzlichen Dank für den Besuch und schönen Sonntag noch.
Gleichfalls.
HR1. Genau meins.